Die antisemitische Bewegung ist nun einmal da, stärker als je. Und diese Bewegung wird auch im Alpenverein immer mehr in Erscheinung treten.
Bisher haben wir immer nur die persönliche Eignung für die Mitgliedschaft geprüft.
Und das Spannende im Alpenverein ist das, du hast am Anfang Widerspruch. Und zwar einen massiven Widerspruch. Und da gibt es nur ein Für und Wider, es gibt keinen Kompromiss.
Aus dieser sozusagen Notwehrsituation hat sich die Donauland gebildet. Als ein Versuch, im Alpenverein als eigene Sektion durchzuhalten.
Natürlich ist der Alpenverein ein politischer Verein. Wir haben gesellschaftspolitische Verantwortung.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
In den 1860er Jahren ist im kaiserlichen Österreich ganz schön was los. Die Eisenbahn rauscht jetzt quer durchs Habsburger Reich. Von Wien nach Salzburg, nach Krakau und runter bis zum Hafen von Triest. Fabriken schießen aus dem Boden für Stahl, Maschinen, Textilien. Kurz, die Industrialisierung brummt. Und auch politisch ist was los. Kaiser Franz Josef muss seinem Volk mehr Rechte geben. Zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Zumindest auf dem Papier. Es ist die Zeit, in der die drei Studenten Paul Grohmann, Edmund Mosisovic und Guido von Sommerruger den österreichischen Alpenverein gründen. Sie wollen einen demokratischen Verein, selbst organisiert, von Bürgern für Bürger. Er soll die Kenntnis von den Alpen verbreiten, die Liebe zu ihnen fördern und ihre Bereisung erleichtern. Ganz ähnlich steht es noch heute in den Statuten. Jeder und jede ist dabei willkommen. Es ist der Zeitgeist einer liberalen, aufgeklärten Zivilgesellschaft. Aber schon wenige Jahrzehnte später ändert sich die Stimmung. Das völkische Denken beginnt Menschen in wertvoll und wertlos zu unterteilen. Es vergiftet die liberale Gesellschaft und auch den Alpenverein. Anfang der 1920er Jahre wird er zu einer Organisation der extremen Rechten. Sie rufen eine Schlacht um die Berge für die deutsche Rasse aus. Die Alpen sind nicht mehr der Spielplatz von Europa, sondern ein soldatisches Übungsfeld, schreibt der Alpinist Josef Braunstein später. Die grandiose Schaubühne der Natur ist keine moralische, sondern eine militärische Anstalt geworden. Seine Sektion, die mehrheitlich jüdische Sektion Donauland, ist da schon längst ausgeschlossen worden. Und zwar genau von den Menschen, die am Anfang noch mit aller Macht für einen liberalen Verein gekämpft haben. Im Dezember 1924, also vor genau 100 Jahren, gibt der Vorstand im Alpenverein seine Ideale auf und veranlasst den Ausschluss der liberalen Sektion Donauland. Das hat Auswirkungen auf die Werte im Alpenverein bis heute. Willkommen im Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Michel Mehle. Das ist der erste Teil einer Doppelfolge über den Ausschluss der Sektion Donauland und die Werte, für die der österreichische Alpenverein steht. Dafür habe ich erst einmal sehr viel gelesen. Alte Protokolle, Artikel und Briefe der 1920er Jahre. Ich habe mit Nachfahren von Verfolgten gesprochen. Mit Menschen, die Verantwortung im Verein tragen und mit Menschen, die seine Vergangenheit kritisch aufarbeiten. Meine Frage war dabei immer, für welche Werte steht der Alpenverein heute? Und wie hat die Vergangenheit diese Werte geprägt?
Ich sehe nicht ohne einige Sorge in die Zukunft unseres Vereins. Die eine Gefahr kommt von nationalistisch-politischer Seite, welche unablässig bemüht ist, den Verein in ihre Bahnen zu lenken.
Das ist Otto von Pfister. Im Jahr 1911 ist er Vizepräsident im Deutschen und Österreichischen Alpenverein und wird jetzt netterweise von Johannes Polt gesprochen, weil es die Rede nur schriftlich gibt. Damals war der Deutsche und Österreichische Alpenverein noch eine gemeinsame Organisation. Und diese Warnung spricht er noch lange vor Machtübernahme der Nazis.
Der Alpenverein darf sich nicht der Gefahr aussetzen, als politischer Verein angesehen und je nach der herrschenden Strömung des Tags als solcher behandelt zu werden.
Otto von Pfister ahnt damals schon, was auf den Alpenverein zukommt. Seit den 1880er Jahren haben die ganz alltäglichen Vorurteile gegen Juden eine politische Schlagseite bekommen, vor allem in Österreich. Die Wirtschaft brummt, aber bei der Masse der Menschen kommt der Wohlstand nicht an. Politiker wie Wiens Bürgermeister Karl Lueger machen die Juden für die wirtschaftliche Not verantwortlich. Und das wirkt. Juden werden immer stärker diskriminiert. Im Job, bei der Wohnungssuche, im Alltagsleben. Ihr Glauben spielt dabei keine Rolle. Es geht neuerdings um ihre Abstammung, um ihre Rasse. Immer mehr Vereine wollen, dass auch die Rasse über eine Mitgliedschaft entscheidet. Nur wer deutsch national, also arisch ist, soll einem Verein beitreten dürfen. Tourenvereine, Feuerwehren, Studentenverbindungen schreiben das mit einem sogenannten Arierparagraphen sogar in ihre Satzungen. Und es dauert nicht lange, bis das auch im deutschen und österreichischen Alpenverein zum Thema wird.
Die antisemitische Bewegung ist nun einmal da, stärker als je. Und diese Bewegung wird auch im Alpenverein immer mehr in Erscheinung treten.
Es ist schwierig festzustellen, ob jemand wirklich arischer Abstammung ist.
Die Aufnahme des Arierparagraphen ist aufrichtiger als seine Handhabung ohne satzungsgemäße Festlegung.
Bisher haben wir immer nur die persönliche Eignung für die Mitgliedschaft geprüft.
Die Frage wird drängend.
Der Hauptausschuss im Alpenverein 1919 und 1920. Hier beginnt der Kampf um die Werte im Alpenverein. Und zwar mit einem Antrag der Sektionen Villach und Graz. Sektionen, die sind sowas wie das Herzstück im Alpenverein, auch heute noch. Das sind die regionalen Vereine, aus denen der Alpenverein besteht. Villach und Graz beantragen jetzt einen Arierparagraphen. Und der Vorsitzende des Dachverbands, Reinhold von Südow, hier gesprochen von Tara Evers, der will das verhindern. Von Südow hat selbst Vorurteile gegen Juden, aber er kämpft grundsätzlich für die Offenheit des Vereins.
Und das Spannende im Alpenverein ist das, du hast am Anfang Widerspruch. Ja? Und zwar einen massiven Widerspruch. Und das ist wirklich 4 Jahre lang ein Thema. Da gibt es nur ein Für und Wider, es gibt keinen Kompromiss.
Das ist Martin Achreiner, Historiker im österreichischen Alpenverein. Lange weiße Haare, bequemes Gewand und grundsätzlich eine Chick zwischen den Fingern. Seit 2009 arbeitet er die Geschichte im ÖAV auf. Sein wichtigstes Werk ist vielleicht das Buch Bergheil, das der ÖAV zusammen mit dem Deutschen und dem Südtiroler Alpenverein herausgegeben hat. Es erzählt auf über 600 Seiten von der alpinistischen Erschließung, vom Beginn des Massentourismus und natürlich auch vom Antisemitismus ab 1918.
Bei anderen Vereinen tickt es so. Irgendwann haben die Antisemiten so viel Selbstbewusstsein, dass sie einen Antrag stellen, keine Juden mehr aufzunehmen und alle nicken. Die haben keinen Widerspruch. Ja. Das Spannende am Alpenverein ist der Widerspruch. Und dass es eben genau deswegen so wahnsinnig intensiv diskutiert worden ist, dass man auch nachvollziehen kann, wie Leute, die am Anfang absolut massiv und stark gegen den Antisemitismus auftreten, am Ende, nach 4 Jahren, ihn beschließen und rechtfertigen. Das ist das Spannende.
Zum Beispiel der Vorsitzende Reinhold von Südow, den wir vorhin gehört haben. 16 Jahre lang kämpft er für einen weltoffenen Alpenverein, bis ihn die Rechten vor die Wahl stellen. Entweder schließt er die Juden aus, oder die österreichischen Sektionen verlassen den Alpenverein. Und von Südow entscheidet sich für das aus seiner Sicht kleinere Übel, den Ausschluss der Juden.
Und das ist ein Phänomen, das wir dann 20 Jahre später wieder sehen. Im Nationalsozialismus, die Leute, die an sich gegen irgendwas sind, was sie nicht aufhalten können, die dann das kleinere Übel wählen und nach der Wahl vergessen, dass sie ein Übel gewählt haben. Das Übel bleibt ein Übel und durch diesen Rechtfertigungszwang, warum man ein Übel gewählt hat, entwickelt man sich immer weiter und findet das Übel im Laufe der Zeit recht sympathisch. Ja. Diese Entwicklung sicher beim Alpenverein genauso.
Wie konnten die Rechten den Alpenverein übernehmen? Der Hauptausschuss 1920 setzt einen ersten Schritt dazu. gegen die Stimme des Vorsitzenden, wird in Sektionen Villach und Graz erlaubt, einen Arierparagraphen einzuführen. Ab da dürfen sie Menschen ganz offiziell wegen ihrer Rasse ablehnen. In Österreich macht das Schule. Nach wenigen Jahren haben fast alle Sektionen einen Arierparagraphen. Fast alle. Denn 1920 gibt es noch eine wichtige Sektion in Wien, die Juden akzeptiert.
Ja, die Austria war damals, die hat den Spitznamen gehabt, die sogenannte Hofratssektion. Zuerst war sie eine Hochadeligen-Sektion und das hat sich dann weiter und weiter entwickelt. Hatte aber sehr, sehr viele jüdische Mitglieder.
Das ist Fritz Macher, seit 22 Jahren erster Vorsitzender der Sektion Austria. Die weißen Haare sind nach hinten gekämmt, festliches Trachtenjankerl, und beim Sprechen, da bewegen sich seine Hände mit einiger Energie durch den Raum. Seine Sektion, die Austria, ist sowas wie die altehrwürdige Sektion des Alpenvereins. Sie war die erste und immer eine der größten Sektionen. Für das Interview treffen wir uns am Vereinssitz, ein vierstöckiges Zinshaus direkt im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und damals, 1920, war die Austria eben die einzige Wiener Sektion, die noch Juden aufnimmt.
Und eben weil in der Austria ein Donnerbaum war und lange noch mitbestimmt hat, auch über seine Aufgabe im Gesamtverein, hat sich da der deutschnationale Flügel, der genauso da war wie in allen großstädtischen Sektionen, noch nicht durchsetzen können.
In der Sektion Austria waren rund ein Drittel der Mitglieder jüdisch. Das lag auch am liberalen Vorsitzenden Josef Donnerbaum, den Fritz Macher gerade erwähnt hat. Die Rechtsextremen in der Sektion wollen das ändern. Für die Hauptversammlung 1921 planen sie einen Umsturz. Und ein Superstar der damaligen Bergsteigerzeit soll ihnen dabei helfen. Der völkische Bergsteiger Eduard Pichel.
Erst als der Putsch von Pichel begann, das war wirklich ein Putsch, das kann man in allen Aufzeichnungen und Dokumentationen nachlesen, der hat wirklich die Schlüsselfunktionen für seine Gruppierung an sich gerissen und hat dann sofort damit begonnen, in der Austria den Arierparagraphen einzuführen und gleichzeitig dafür zu kämpfen, den Arierparagraph im Gesamtverein einzuführen.
Nach dem Umsturz ist auch die letzte Wiener Sektion und die größte Sektion des Alpenvereins in den Händen der völkischen Rechten. Juden werden nicht mehr aufgenommen. Die meisten jüdischen und viele liberale Mitglieder verlassen die Sektion aus Protest. Nur, wohin sollen sie noch gehen?
Damit existiert in der Millionenstadt Wien keine einzige Sektion mehr, welche Mitglieder ohne Unterschied der Nation und Konfession aufnehmen würde.
Aber einen Plan gibt es noch. Die jüdischen Mitglieder Guido Meyer und Oskar Marmorek schreiben dem Hauptverband. Sie wollen eine neue Sektion im Alpenverein gründen. Eine Sektion, die Juden und Nichtjuden gleichermaßen aufnimmt. Ob das noch im Gesamtverein durchgeht? Selbst wenn, das wissen Sie, wird Ihnen jede österreichische Sektion das Leben so schwer wie möglich machen. Einen Namen für Ihre neue Sektion haben Sie jedenfalls. Sie soll Donauland heißen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Die Aufnahme der Sektion würde den Kampf gegen das Judentum in den Hauptverein hineintragen. Es ist bedauerlich, dass in Wien ansässige Juden nicht mehr in den Alpenverein kommen können, aber es ist das kleinere Übel. Ich stelle Antrag auf Ablehnung der Sektion.
Die jüdischen Mitglieder haben im Verein viel geschaffen. Wir dürfen sie nicht auf die Straße setzen.
Wir in den Alpenländern würden es nicht verstehen, wenn der Hauptausschuss zugunsten der Juden entscheiden würde. Wir betonen nicht die konfessionellen, sondern andere Eigenschaften der jüdischen Rasse.
Wir müssen an dem Grundsatz festhalten, dass uns jeder, der ehrliche Liebe zu den Bergen hat und sie betätigen will, willkommen ist. Ich stelle fest, dass 14 Stimmen für, 12 Stimmen gegen die Zulassung der Sektion Donauland abgegeben wurden und dass demnach die Sektion genehmigt ist.
Aus dieser sozusagen Notwehrsituation hat sich die Donauland gebildet, als ein Versuch, 1921 noch im Alpenverein als eigene Sektion durchzuhalten.
Hanno Löwy ist eine Koryphäe für die Geschichte jüdischen Lebens in Österreich. Er leitet das Jüdische Museum Hohenems, in dem wir uns Mitte November treffen. Eine neoklassizistische Villa im Stadtzentrum von Hohenems in Vorarlberg. Löwy selbst, wilde graue Locken, fester Blick, Hemd, Pullover. Wir gehen in sein Büro und finden, umringt von Aktenordnern, Büchern und Plakaten, noch zwei Sessel für unser Gespräch.
Das Interessante war, dass die Donauland viele hundert Mitglieder hatte, auch nicht nur Juden, natürlich auch einfach liberale Österreicher, die in einem rechtsradikalen Alpenverein nicht Mitglied sein wollten. Donauland hat es geschafft, Hütten zu erwerben und zu betreuen und Wege, und sie haben eine fantastische Bergzeitschrift herausgegeben.
Trotz der schweren Lage tut die Sektion Donauland erst einmal wie jede andere Sektion in Österreich. Sie organisiert Berg- und Skitouren, macht Jugendarbeit und publiziert wissenschaftliche Beiträge. Sie schafft es sogar, trotz enormen Gegenwind anderer Sektionen, einzelne Hütten zu erwerben. Zum Beispiel die Glora-Hütte am Großglockner. In den Nachrichten der Sektion Donauland heißt es daraufhin:
Auf unseren Hütten gilt nur eines. Ob Jude oder Christ, ob hoch oder nieder, wir wollen auch hier nur nach dem Menschen sehen und jeden willkommen heißen, der mit gleicher Sehnsucht nach dem ewig Schönen uns naht. Als freier Bergsteiger, wie wir freie Bergsteiger sind.
Ungefähr 3000 Menschen treten der Sektion Donauland bei. Das macht sie für eine Zeit sogar zur siebtgrößten Sektion im Alpenverein. Sie ist gewissermaßen das Rettungsboot der liberalen Werte. Doch ihre Mitglieder treiben auf stürmischer See. Hanno Löwy.
Es wurden ihnen Steine aller Art in den Weg gelegt. Wenn sie versuchte, eine Hütte zu erwerben, wie die Mainzer, wurde ihnen händlerisches Verhalten unterstellt. Arisierten Alpenvereinshütten wurden Schilder befestigt, dass man keine Juden dort aufnimmt. Was man natürlich vor dem Hintergrund, dass irgendwie Solidarität unter Alpinisten, unter Bergsteigern ein Wert ist, der ja was Existenzielles hat. Also ich meine, wenn man da oben irgendwie in 2500 Meter Höhe unterwegs ist und das Wetter wird schlecht, dann ist das ja nicht nur unangenehm, nicht in eine Hütte zu kommen, sondern es kann einem das Leben kosten.
Aber die Antisemiten im Alpenverein wollen mehr. Ihr Leitspruch: Durch Reinheit zur Einheit. Die Juden müssen den Verein verlassen. Die Sektion Donauland freiwillig austreten. Als Donauland ablehnt, machen die Antisemiten Druck auf den Hauptverband. Entweder Donauland geht oder die Österreicher verlassen den Gesamtverein. Und dann knickt der Vorstand ein. Er wählt das vermeintlich kleinere Übel. Auf der Hauptversammlung im Dezember 1924, also vor 100 Jahren, lässt der Vorsitzende Reinhold von Sydow seine liberalen Vereinsfreunde fallen.
Wenn ein Schiffer auf schwer bewegter See in Seenot ist und die Wellen gegen das Schiff anstürmen, über Bord spritzen und drohen, das Schiff zum Kentern zu bringen, dann hat er das uralte internationale Recht, das anvertraute Gut über Bord zu werfen, um wieder beweglicher zu werden. So geht es auch uns. Und wie der Schiffer dann das Gut, das ihn am stärksten belastet, ausscheidet, so auch wir.
Die Juden im Alpenverein werden über Bord geworfen. Eine belastende Ware wird geopfert, damit der rechtsextreme Sturm im Alpenverein das toben lässt. Am 14. Dezember wird die Sektion Donauland ausgeschlossen. Die Rechtsextremen versprechen dafür, 8 Jahre lang die Füße stillzuhalten, damit der Alpenverein offiziell unpolitisch bleibt. Aber was ändert das schon? Gewonnen haben sie sowieso. Zumindest im Alpenverein. Die Mitglieder der ausgeschlossenen Sektion Donauland können im Jahr darauf nämlich noch einen eigenen Alpenverein in Österreich gründen, den Alpenverein Donauland. Seine Mitglieder pflegen eigene Wege und Hütten, organisieren Ausflüge und genießen Österreichs Berge. Bis zur Machtergreifung der Nazis.
Die Berge. Sie wissen nichts von dem Rassenkampf, den die Menschen bis auf ihre Gipfel tragen wollen, schreibt der jüdische Arzt Richard Hutschiner 1924.
Als die Nazis später die Macht in Österreich übernehmen, ist es auch mit dem Alpenverein Donauland vorbei. Zumindest vorerst. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg wird Donauland neu gegründet. Und spät, erst in den 80er Jahren, beginnt eine Diskussion über die eigene Vergangenheit im Alpenverein. Eine Vergangenheit, die für die heutigen Werte immer noch entscheidend ist.
Natürlich ist der Alpenverein ein politischer Verein. Wir haben gesellschaftspolitische Verantwortung.
Aber mehr dazu in Folge 2. Mein Name ist Michel Mehle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Außerdem bei den SprecherInnen dieser Folge Tara Evers, Ralf Grabuschnik, Johannes Polt, Julia Weingartner und Johannes Zemanek. Ein großer Dank geht auch an Martin Achreiner, Historiker im Österreichischen Alpenverein.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.